Ein Ort, den ich als meinen betrachte, aber der für mich gleichzeitig das Schlimmste aller Übel darstellt, ist das Fernsehen. Dort fühle ich mich sehr, sehr unwohl.
Dans lequel je me sens très, très mal à l'aise.
Zeigen Sie die Szene nochmal. Aber das geht ja im Fernsehen nicht. Hier kann man nicht arbeiten. Das können die nicht. Diese Fabrik hier hat 400 Milliarden Francs gekostet. Aber es gibt nicht mal einen Knopf, um eine Sequenz nochmal zu zeigen. Ich hätte Ihnen viel zu sagen, aber das geht nicht. Fernsehen ist nicht zum Kommunizieren da, sondern um Befehle zu übermitteln. Aber sehr angenehm ist doch dieser riesige finanzielle Schwindel.
Ja, das denke ich auch.
Denn Sie kriegen damit doch leicht 3 Stunden Sendezeit voll. Mit 3 Leuten, die für Sie ganz umsonst sind, die nur zu Ihrem eigenen Vergnügen herkommen.
United in grief and defiance, the people of Spain mourn their dead.
Ein letztes Wort zu Jean-Luc Godards Maria und Josef. Vorhin war ich etwas beunruhigt über die Formulierung, wenn Gott ihn leben ließe, dann würde er Detektiv beenden. Ich hoffe schon, dass er beendet wird. Glauben Sie das auch?
Wenn ich ihn beende, wird er in der Tat beendet sein.
Vielen Dank, Jean-Luc Godard.
Wie diese Nachrichten.
Jetzt, wie bitte?
Wie diese Nachrichten.
Ja, wir müssen sie beenden. Was wollen Sie denn nun, dass ich sage?
Ich weiß. Across Spain, millions have observed. Ist nicht. Was sagen Sie denn sonst?
Am Ende? Ich sage.
Nein, ich meine den Satz, den Sie jetzt sagen.
Auf Wiedersehen und ich hoffe bis morgen.
Gut. Können wir näher an Yves herangehen? Wie wäre die Bildeinstellung normalerweise, wenn er das sagt?
Ich denke normalerweise auf Kamera 1 in Großaufnahme. Da kommt die 1 auf uns zu.
Aber ich sehe es nicht. Ah ja, das nennen Sie eine Großaufnahme.
Was weiß ich, ich bin kein Regisseur.
Ist das die Bildeinstellung?
Ich denke, ja.
Ich denke, man müsste die Einstellung so machen. Eher so. Kann ich das Bild sehen? Ja, diesen Bildausschnitt. Hier zum Beispiel ein Licht weniger. Und dann, ich weiß nicht, sagen Sie einfach auf Wiedersehen, Yves.
Auf Wiedersehen und bis morgen um 13 Uhr mit Marie.
Nein, warten Sie, Sie sind nicht ernst genug. Sie glauben gar nicht, dass Sie sie morgen wiedersehen werden. Schauen Sie sie jetzt nicht an. Nein. Egal, wer es ist im Fernsehen, ein Intendant oder ein Kameramann, was er braucht, ist sein Gehalt. Ich glaube aber nicht, dass Louis oder Georges, ich weiß nicht, wie Sie heißen da hinter der Kamera, ich glaube nicht, dass Sie mein Bild brauchen. Dagegen, wenn ich Sie filme, brauche ich es. Ich werde an dem Tag an Europa glauben, an dem dieses ehrenwerte Haus hier um 20 Uhr oder um 22 Uhr regelmäßig nicht nur schlechte amerikanische Filme ausstrahlt, sondern auch schlechte türkische, schlechte schwedische, schlechte birmanische Filme und so weiter. Aber das wird nicht passieren.
Dem Publikum ist ein schlechter Film aus Amerika lieber als einer aus Birma.
Aber warum?
Was weiß ich, aber das sagen die Umfragen und die Einschaltquoten.
Reden fällt mir leicht. Ich liebe es zu reden, ohne etwas zu sagen. Darin werden Sie mich nie schlagen. Ich glaube, dass man vor Bildern große Angst hat. Wenn man hinsehen würde, wäre alles gut, aber man will nicht sehen. Das Fernsehen will vor allem nicht sehen, dabei würde es genügen, welche zu zeigen. Yesterday's explosions also stopped as the first of 3 days of national mourning was observed. When it restarted, there was spontaneous applause. Deshalb ist das Fernsehen so schlecht, weil es vom Text ausgeht und nicht vom Bild. Man braucht also gar keine Bilder, das macht nur Angst. Ich aber brauche welche für meine körperliche Gesundheit. Und wenn ich ein Arschloch bin, dann brauche ich ein Bild, das mir das zeigt. Denn wenn Sie es mir nur sagen, glaube ich Sie nicht unbedingt. Wenn man ein Bild macht, darf man es zugleich auch nicht machen. False alarm.
A convention center's been commandeered as a makeshift morgue.
Man hat das Gefühl, dass man nicht spricht, sondern gesprochen wird. Man wird nicht gefilmt, man wird gesprochen. Jetzt im Moment werde ich nicht gefilmt, sondern gesprochen.
Was meinen Sie zu diesem Krieg?
Brauchen Sie mich hier wirklich für diese? Das Gespräch? Das ist schwierig mit Ihnen im Fernsehen. Wir reden viel, zeigen aber nur dürftige Bilder, die nicht viel sagen.
Das ist der am wenigsten gefilmte Krieg der Welt.
Wären Sie gern bei den Kämpfen dabei?
Das ist mein Job und wenn es...
Nein, ich meine, wären Sie gern dort?
Ich persönlich, ich glaube, ich...
Ich meine für Ihren Job.
Mein Quantum an Krieg habe ich abgekriegt, wie alle jungen Reporter.
Nein, den Krieg live zu zeigen. Ich glaube...
Das ist live nicht möglich.
Die Leute werden begeistert, wie im alten Rom. Und das wird kommen. Krieg ist wie gemacht fürs Fernsehen. Philipp, warum beginnen Sie nicht mit den Worten, ich weiß nicht, was los ist?
Jean-Luc, ich habe einleitend gesagt, widersprüchliche und verwirrende Informationen.
Warum nicht, ich weiß nicht, was los ist?
Just who was responsible for the attacks is being stepped up. At first, the Spanish government was quick to blame ETA, but following the latest discoveries, the focus has shifted towards Al-Qaida.
Sie scheinen nämlich zu wissen, was das ist, widersprüchliche Informationen. Sagen Sie doch einfach, ich, Chef von Antenne 2, weiß nicht, was los ist.
Four of the trains passed through this town.
Erstens mal bin ich nicht Chef von Antenne 2. Zweitens,
ich als Sprecher weiß nicht, was los ist.
Sprecher bin ich auch nicht.
Machen Sie mir doch eine Freude, sagen Sie, ich weiß nicht, was los ist.
Succeeded in infiltrating the heart of Crusader Europe. It went on, is it allowed for them to kill our women and children in Afghanistan, Iraq and Palestine and not for us to kill them?
Sprecher, das ist nicht der richtige Begriff.
Dann wenigstens, ich sehe nicht selbst, was passiert ist. Geht das?
Ich habe nicht gesehen, was auf den Falklandinseln passiert ist.
Wir haben Angst vor dem Bild. Alle, ich auch. Und um diese Angst zu überwinden, muss ich welche machen.
L'exploiteur.
Der Ausbeuter erzählt dem Ausgebeuteten nie, wie er ihn ausbeutet. Daher müssen wir, die wir die Information repräsentieren in Gestalt von Kino, Fernsehen und Presse und somit Teil der Verlautbarungen des Ausbeuters sind, daher müssen wir auf eine ganz andere Art und Weise erzählen. Das wär's.
Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die 18 Uhr Nachrichten im Deutschlandfunk. Meine Güte, was war das für eine, was war das für ein blöder Fehler? Im Reboot FM 104,1 Reboot Radio. Das war schon eine ganz schön harte Woche und jetzt auch noch das, heute frisch reingekommen. Flugverbot für Bundeswehrhubschrauber. Die Bundeswehr darf bis auf Weiteres ihre großen Transporthubschrauber des Typs CH-53 nicht verwenden. Die auch in Afghanistan eingesetzten Helikopter wurden vergangenen Dienstag zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit mit einem absoluten Flugverbot belegt. Und wissen Sie, was die Überschrift von dem Artikel, die heißt Materialermüdung. Das ist schon super. Vielleicht soll man eher sagen, so die Gnade des Materials. Propeller ist einfach abgefallen. Das ganze Ding springt nicht mehr an. Transporthubschrauber, Willy Brandt kann nicht mehr fliegen. Die Bundeswehr, Flugverbot, ab sofort Afghanistan. Gestern sind in Madrid bei 10 Bombenanschlägen ungefähr 200 Menschen getötet worden und über 1000 sind verletzt worden und über 10.000 Journalisten haben seitdem nicht mehr geschlafen und weitere 50.000 haben in der Redaktion übernachtet heute Nacht. Und 36 sind letztes Jahr bei der Ausübung ihres Berufes gestorben. Darauf kommen wir, das hatten wir gestern schon und darauf kommen wir später auch nochmal zurück. Und Günther Beckstein, der will jetzt auch die Bundeswehr in Deutschland einsetzen. Und er hat gesagt, der nächste Anschlag ist immer der schwerste. Günther Beckstein, das ist der bayerische Innenminister. Jedenfalls ist seit gestern Morgen überall ausreichend Gelegenheit, Journalisten beim Journalismus zuzusehen. Und ich meine, wer weiß, vielleicht sieht man am Ende sogar was. Also man sieht natürlich, das ist völlig klar, überhaupt nichts, aber es wird irgendwie klarer, was dieses Journalismus eigentlich sein soll. Wir können da auch jetzt nochmal reinhören. Das ist natürlich immer so ein bisschen Glückssache, aber...
Aus Selbstschutz müssen Sie die grauenhaften Eindrücke dieses Blutbades verdrängen. Doch nach diesem Einsatz werden auch Sie wohl psychologische Hilfe brauchen.
Zunächst war es Politikern und Terrorexperten nur möglich, Schlüsse aus der Organisation der Anschläge und
natürlich auch mit der Regierung Spaniens.
Ja, und Großbritannien und so. Und dann, es gab Drohungen.
Niveau werde von Gelb auf Orange angehoben, teilte Premierminister Raffarin am Abend mit.
Acts of terror in memory.
Familien zerreißen.
Verweist die Regierung darauf, dass bei möglichen Terrorangriffen aus der Luft das neue Luftverkehrssicherheitsgesetz der Bundeswehr bereits Handlungsfreiheit gibt. Kampfjets könnten also potenzielle Terrorflieger abdrängen.
Und in Washington. Schon mehrmals blieben die Flieger dieser Verbindung am Boden. Nach dem Paradies, sie ist wieder stärker.
Und wir waren natürlich alle sehr geschockt und das ist natürlich sehr bitter und die Angst verbreitet sich natürlich wieder.
Aber haben die Bayern-Profis
inzwischen sehr viel Vorsorgemaßnahmen getroffen worden sind, die Gefahrenlage.
Vor der Parlamentswahl wurde als weit über Spanien hinausgehender Angriff
Kabinett. Den Wahlkampf haben alle Parteien. Madrid ist zum Opfer geworden von einem der größten Massaker in der Geschichte der Stadt.
Die Worte, um diese Gräueltat zu beschreiben, aber das Programm muss eben weitergehen mit den Terror.
Stand im Augenblick besonders schwer. Die Opfer Spanien an diesem Tag auch tun.
Man ist wütend einerseits, andererseits hat man Rachegelüste, aber die will man
nicht betroffen.
Ja, absolut wird der Sport im Hintergrund reden, wenn man hört von dieser Tragödie. Und wir waren natürlich alle sehr geschockt und das ist natürlich sehr bitter und die Angst verbreitet sich natürlich wieder.
Aber haben die Bayern-Profis überhaupt direkt etwas mitbekommen von den Terroranschlägen in der spanischen Hauptstadt?
Man hat es so aus der Zeitung erfahren und es hat sich schnell rumgesprochen, aber also man hat nicht wirklich was mitbekommen. Es war nur viel Blaulicht, viel Polizei unterwegs in der Nacht.
18:12 Uhr bei Ihnen und bei uns ist es schon 18:13 Uhr. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit.
Wenn die Welt sich verändert, wenn Entscheidungen bewegen, wenn jede Minute zählt, dann brauchen Sie zuverlässige Informationen. Sofort, aktuell und live.
5 Monate dauert
es. 10 Mal reicht uns diese Meldung.
Breaking News.
Yes, yes, yes. Journalismus, das ist, was ist das? Das ist nun ganz offensichtlicherweise, und ich mache das auch hier mal wieder aus, das ist dann doch recht offensichtlicherweise ein Geschäft mit dem Elend oder so. Oder es ist vielleicht sogar noch nicht mal so sehr ein Geschäft, es ist, das ist eine Meinung über das Elend. Und sobald es Pressefreiheit gibt, in Europa zum Beispiel gibt es ja ziemlich viel Pressefreiheit, wenn es Pressefreiheit gibt, dann ist es am Ende sogar ein Recht auf das Elend. Es ist ein Rechtsanspruch auf eine Meinung über das Elend und die Möglichkeit, diesen Rechtsanspruch auf eine Meinung über das Elend auch überall zur Geltung zu bringen. Hier ist mein Presseausweis, hier ist mein Blutspendeausweis, hier ist mein Führerschein, hier ist ein Foto von meiner Frau. Das sind meine beiden Kinder, Fotos von meinen beiden Kindern und hier Hund, Katze, Haus. Eine große Katze steht am Highway.
Thank you.
jetzt aber. Angriff, Gegenwart, übrige Zeit, Berlin, 18.15 Uhr bei Ihnen zu Hause. NTV, man kann sich das ungefähr, ganz außer Atem, wovon bloß. Man kann sich das ungefähr vermutlich vorstellen, wie das ist. Die kommen gestern Morgen um 8 Uhr alle in ihre Büros, Glotze an, Ticker an und in dem Moment so bang, 13 Tote, 22 Tote, Telefon. Und so bis spätestens 11.30 Uhr sind die klitschnass geschwitzt. Puls auf 180, Sondersendung, schon über 100 Tote und es geht so den ganzen Tag weiter. Peter Scholler Tour, volles Programm. Und jeder, der auch nur irgendwie den Mund aufkriegt, hat irgendeine Meinung zu irgendwas, NTV, SPD, scheißegal. 200 Tote und die dann, die 200 dann überall hinzerren. Und jeder darf das, jeder darf sich da selber bedienen und niemand verklagt irgendwen wegen irgendwas. Und niemand, was eigentlich noch schlimmer ist, niemand hat auch nur einen Funken von irgend sowas wie im Ansatz einer Idee. Es gibt nur eine einzige Szene, die ist aus der Nachtschleife von NTV, die lief gestern Nacht in dieser Halbstundenschlaufe, die Schleife, die NTV sendet, weil sie sonst ja noch mehr Journalisten ausbilden lassen müssen. Es gibt nur eine einzige, also ich habe das hier vorliegen, sagt man, glaube ich, wir haben das hier vorliegen. Das ist von gestern aus Madrid. Das hören Sie jetzt. Nee, das hören Sie überhaupt nicht. Immer noch zu doof dazu. Kommt aber gleich. Angriff, Vergangenheit. Wessen Zeit? Hier.
Ich habe mich angezogen und wollte zur Arbeit gehen. Und dann gab es eine sehr starke Explosion. Eine Bombe. Dann hat es mir das Fenster zersprengt. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie der Zug zerfetzt wurde. Ich habe Teile gesehen und all die Toten. Überall Rauch. Das sind verdammte Hurensöhne, Verbrecher. Sie haben all die Arbeiter getroffen. Dass die Mütter und Väter und normale Arbeiter töten.
Und das ist wirklich, also wir können es gleich auch nochmal von vorne hören. Sie sehen es natürlich nicht. Eine Frau, die wohnt direkt an dem Bahnhof, an dem einer dieser Züge in die Luft gesprengt wurde, direkt Panorama auf direkt vor ihrem Fenster, diese ganze Szenerie, und die steht da am Fenster und erzählt, und die Hurensöhne irgendwie Arbeiter getroffen, ist das einzige, eigentlich wirklich die einzige Analyse zu der ganzen Sache, die in einem kompletten 24-Stunden-Programm von NTV zu hören ist. Ich gehe nochmal ein Stück zurück damit.
Alles gesehen. Ich habe gesehen, hat es mir das Fenster zersprengt. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie der Zug zerfetzt wurde. Ich habe Teile gesehen und all die Toten. Überall Rauch. Das sind verdammte Hurensöhne, Verbrecher. Sie haben all die Arbeiter getroffen. Dass die Mütter und Väter und normale Arbeiter töten. Ich frage mich, ob sie ruhig schlafen könnten, wenn es ihre Familien treffen würde. Ich konnte nichts tun, ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich konnte nichts tun. Meine Schwester ist runtergerannt, um zu helfen. Sie hat Wasser gebracht. Ich finde keine Worte mehr.
Ja, das ist der, also auch irgendwie die einzige, die dann eben tatsächlich die sowohl etwas gesehen hat, was nicht komplette Halluzination ist, und die, der dann noch etwas einfällt irgendwie, und die dann auch, der dann auch nichts mehr einfällt, wenn ihr wirklich nichts mehr einfällt, von dieser einen spanischen Frau, die da direkt neben dem Bahnhof wohnt und keine Ahnung, wer in Madrid am Bahnhof wohnt, von dieser einen Frau eben, die ja noch nicht mal das ist vermutlich das Wesentliche daran, die ja noch nicht mal dafür bezahlt wird, für das, was sie da macht. Im Gegensatz zu den Leuten, die das Mikrofon halten oder die den Reißverschluss von der Tasche, von der Kamera bedienen oder den Reißverschluss von der Tasche, von der Jacke, von dem Journalisten, der das Interview macht, beziehungsweise haben sie sie ja schon bezahlt, was allerdings natürlich nicht zu sehen ist im Fernsehen, im spanischen Fernsehen, aus dem das vermutlich stammt, oder auf NTV, was das rebroadcastet. Das ist also erste Szene oder noch erste Szene des Gesprächs, erst oder noch davor, vor dieser ersten Szene, die klingeln halt da, Bahnhof Madrid, die klingeln überall Sturm, scheiße, wir müssen in irgendeine Wohnung, wir brauchen verdammt nochmal eine Totale davon, und dann so, guten Tag, aha, und dann halt so erste Szene, können wir nicht von hier aus da was filmen hier, und die Frau, die sagt vielleicht noch, die fragt noch, ob sie irgendwas unterschreiben muss. Ach nee, das machen wir so. Hier sind 200 irgendwie. Wo ist das verdammt nochmal zu sehen, das Material? Warum lassen die das immer weg? Das ist total. Es gab noch diese andere Szene. Das war so ein total merkwürdig. Das war ein Statement von Bush, was dann immer kam, was einmal nur kam. Ich habe es nie wieder gesehen. Das ist aus der Nachtschleife dann irgendwie rausgeflogen. Warum bloß? Der Bush, George W. Bush, der steht irgendwo vor dem Weißen Haus oder für irgend sowas, grün so ein bisschen. Und Übersetzung, ich bin bestürzt und ich bin betroffen von diesen schrecklichen und feigen Anschlägen und so weiter und so fort. Aber was man am Anfang hört, bevor die Übersetzung anfängt, das ist, I totally appreciate irgendwas. I totally appreciate, keine Ahnung, wie das in Wirklichkeit weiterging. I totally appreciate the precise timing of the attacks, and I also appreciate our buddies in the UK and vermutlich dann auch, and now get off my lawn, you fucker. Keine Ahnung, was Bush wirklich gesagt hat. Es war dann von so einer Übersetzung überlagert. Und vermutlich, wow, und I totally appreciate this funny email from Al-Qaida, das Bekennerschreiben, das war ja eine E-Mail, die also neben einem Auto irgendwo in London mit irgendwas drin, und daneben waren Koranverse in dem Auto drin. So, hey, Koranverse, war da nicht was mit Koranversen? Hier ist gerade auch London im Bild. Very good, alles noch da. Auto, Koranverse, irgend so ein Zeug. Außer diesem Auto jedenfalls gibt's also jetzt auch seit gestern eine E-Mail. Ich meine, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, from osama@alqaida.org to george@whitehouse.com subject your last email. Nee, Quatsch. Subject urgent assistance needed. Oder subject business proposal. Hi George, check this out. Naja, die Musik, die im Hintergrund läuft, ist die gleich wieder im Vordergrund läuft. Die jetzt auch gerade nicht im Hintergrund läuft. Die Musik halt, die Musik. Musik in ihren Ohren, im Radio, 104.1 Reboot FM. Die Musik ist heute Musik, wo im Titel des Stücks Blind vorkommt. Und das Stück heißt Sun Blindness Music von John Cale. Stücke mit Blindness.
Thank you.
Das ist der Angriff der Gegenwart, eben zum Beispiel der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit von dieser spanischen Frau im Fernsehen, von der man ja, wo man so denkt, so, das ist ja so jenseits der, dass man sich denkt, das ist jenseits von so irgendetwas, was denn ja selbst eine Lüge ist, wenn das im Fernsehen selbst Betroffenheit genannt wird oder so, dass man sich denkt, so, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, gestern in Ihrem Fernsehen auf NTV, diese spanische Frau, Sendung für diese spanische Frau. Okay, Eilmeldung. Die Bundeswehr darf bis auf Weiteres ihren großen Hund nicht mehr auf den Highway lassen. Frisch hineingekommen, hereingekommen, sagt man das? Hereingekommen, zu uns herein, in unser Studio, in unser Reboot FM Radio Neustarten Studio. Und Sie haben das sicher schon gehört in den USA. Ich habe das nämlich jetzt auch schon gehört. In den USA gibt es jetzt ein, auch schon vor längerer Zeit gehört, das habe ich schon früher mal gehört, da gibt es jetzt ein Gesetz, ein kürzlich Gesetz gewordenes Gesetz, das Fastfood-Ketten dagegen schützt, von übergewichtigen Leuten verklagt zu werden, was häufig vorgekommen ist. Und jetzt gibt es dagegen ein, also ich wusste nicht, dass das Essen dick macht. Das ist auch total schön so und gut so, dass es dieses Gesetz gibt. Und es ist vor allem total absolut uninteressant und kein Grund, darüber auch nur zwei Worte mehr zu verlieren. Verlieren. Was allerdings toll ist, das ist der Vorsitzende des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses. Repräsentantenhaus. Ich glaube, man sagt immer, genau dann wird Repräsentantenhaus gesagt, wenn man in Europa nicht so genau weiß, ob das jetzt der Senat ist oder der Kongress. Das ist vielleicht eher der Kongress oder doch der Senat. Jedenfalls gibt es diesen Vorsitzenden von diesem Repräsentantenhaus. Ein Politiker sozusagen, politischer USA, der hat gesagt, der hat auch einen Namen, der heißt James Sensenbrenner, der hat jedenfalls gesagt zum Thema fette Amerikaner, schaut in den Spiegel und erkennt, ihr seid selbst an allem schuld. Ich meine, das finde ich absolut großartig. Schaut in den Spiegel und erkennt, ihr seid selbst an allem schuld. Ich finde, es ist so ungefähr seit Rumsfeld das mit Old Europe gesagt hat, es ist eigentlich das beste Zitat eines amerikanischen, ich meine, was heißt eines amerikanischen? Das heißt natürlich eines nordamerikanischen, weil der Herr Lula zum Beispiel, Brasilien, der sagt ja am laufenden Band so viele kluge Sachen, da kommt man kaum hinterher. Was eines nordamerikanischen Politikers, und selbst das ist noch vermutlich Quatsch, weil Kanada gibt es ja auch noch, wird auch leicht vergessen. Kanada, hallo. Kanada, die Schweiz Nordamerikas. Es hat auch ungefähr die gleiche, Kanada hat auch ungefähr die gleiche Form wie die Schweiz. Also ich meine, Kanada ist oben so ein bisschen mehr, oben etwas mehr so ausgefranst, Fjorde von Kanada. Und unten ist es eher so, unten ist eher so eine klare Linie, so Royal Mountain Police, rechts nach links und so. Jedenfalls muss es auf jeden Fall heißen, es muss heißen Vereinigte Staaten von Mittelnordamerika oder so. Anyway, es gibt jetzt jedenfalls eine Studie, eine mittelnordamerikanische Studie. Ich habe das diese mittelnordamerikanische Studie, das ist eine Studie, die Süddeutsche Zeitung gelesen zu haben glaubt und davon berichtet. Und diese Studie sagt, 19% der Männer wären zu dick. Und dann wörtlich bei den Frauen, also mittelnordamerikanische Studie, USMNA, 19% der Männer zu dick. Und dann, Zitat, bei den Frauen werden 64% als birnenförmig klassifiziert. Das steht wirklich heute vorne drauf, Seite 1 in der Süddeutschen. Ich habe das gleich mit dem Finger, ich war im Café, das gleich mit dem Finger nachgeprüft, tatsächlich frisch gedruckt, echt authentisch. 64% birnenförmig, und da hört es wirklich auf. Weil ich meine, einerseits, darüber hatten wir neulich schon das totale Unvergnügen, berichten zu müssen. Einerseits schreien sie Land auf Land ab, Frauen sollen gefährlichst mehr Kinder kriegen irgendwie, und dann beschweren sie sich, 64% der Frauen wären, ich weiß, ist das für eine Idiotie, 64% wären birnenförmig. Ich meine, wo kommen die kleinen Mittelnordamerikaner nochmal her? Gibt es irgendwelche Grundkenntnisse in Anatomie, werden die ausgedruckt am Computerdrucker, werden die runtergeladen. Muss ich mir vorstellen, Männer würden Kinder kriegen, die werden auch alle birnenförmig. Die werden vermutlich sogar noch mehr birnenförmig. Die werden so richtig massiv birnenförmig. Und ich meine vor allem, was ist das für eine unglaublich bescheuerte, bekloppte Weise über sowas wie Körper zu reden. Ich meine, darüber hinaus noch, was heißt in diesem Zusammenhang bei dieser ganzen Sache 64%? So 64% sind zu 100% birnenförmig? Also wie kommt man auf so eine Zahl? 64%, 64. 64% ist, wenn Sie das hören, im Radio oder im Fernsehen sehen, 64%, riesige 64, hallo, eine 64. 64% ist, glaube ich, fast immer gelogen. CDU, CSU 64%, SPD 12%, keine Ahnung. Die SPD hat jetzt, das stand auch in der Zeitung, die SPD hat jetzt endgültig die Frankfurter Rundschau gekauft. Kann man nur sagen, Glückwunsch und bravo. Ich meine, hoffentlich haben die genug Zeit, die ganzen Artikel noch zu schreiben, weil die müssen ja noch, die müssen ja auch noch Politik machen in der SPD. Weiß nicht, Frankfurter Rundschau. Andererseits, als die CDU die Frankfurter Allgemeine damals gekauft hat, wie war das, haben die geerbt damals, die CDU hat die geerbt, die haben das eigentlich, wenn man das so rückblickend sagen kann, die haben das ganz gut hingekriegt. Und die Taz zum Beispiel, die ja den Grünen gehört, das hat sich finanziell zwar nie so richtig irrsinnig gut gelohnt, aber ich meine, ansonsten schon ein großer Erfolg eigentlich. Morgens immer die Taz, das ist natürlich schon toll. Taz von morgen übrigens, Schlagzeile, Originalzitat: Die Musikindustrie, das sind doch alles Idioten, die sollen aus dem Internet doch endlich mal abhauen. Naja, Taz halt, Musikindustrie. Europäische Urheberrechtsrichtlinie zur Novelle, das war auch noch irgendwas. Das war echt eine sehr bizarre Woche. Die Taz. Bloß die FDP steht so ein bisschen doof da jetzt natürlich, nachdem ihnen der Tagesspiegel durch die Lappen gegangen ist damals, ist jetzt natürlich kaum noch was übrig. Süddeutsche ist ja unparteiisch und was bleibt für die FDP noch? Borussia Dortmund vielleicht. Das ist natürlich auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen riskant. Borussia Dortmund an die FDP. Naja. Schwamm drüber. Ein großer Hund steht am Highway. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit.
richtig, gilt nach wie vor. Ja, der Bundesnachrichtendienst hat dafür offenbar eine Reihe von Anhaltspunkten.
Spurensuche. Jeder Zentimeter wird auseinandergenommen und ist analysiert. Hinweise gibt es viele. In der Nähe von Madrid wird ein Lieferwagen mit zündenden Koranversen entdeckt. In der Zeitung in London gelangen dubiose Eltern der Bekannten an. In Spanien glauben trotzdem viele, die Etta steckt dahinter. Was spricht für eine solche Theorie? Die Bomben sind aus ähnlichen Sprengstoffen, die von der Etta verwendet wird.
Chefs in der Vergangenheit, also das behaupten zumindest die Nachrichtendienste, und zwar die glaubhaften Nachrichtendienste. Also so gesehen gibt es Beziehungssysteme.
Auch erste Analysen der nicht explodierten Bomben haben keine Klarheit gebracht. Der Sprengstoff ist ethertypisch, wie zu der Luft. Die Suche geht weiter.
Wie die Anschläge in Madrid beweisen.
Ob es tatsächlich so ein Unglück geschieht wie in Madrid, das kann sich ja jederzeit auch bei uns und in jedem anderen Land wiederholen. Also hier müssen die Sicherheitskräfte wohl wahrscheinlich noch zu stärkeren Maßnahmen greifen, als das bislang der Fall gewesen ist.
Gefordert werden Sicherheitskräfte.
Ein großer Sprengstoffhund steht am Highway in Finnland, in jedem Land wiederholen. Ich höre gerade, man soll immer viel trinken, auch gerade im Radio zwischendrin, weil der Körper verbraucht. Der menschliche Körper ist zu so viel Prozent aus Wasser, dass er das immer wieder ersetzen muss zwischendrin.
In der Anwesenheit einer Person, das Sehen, dann können wir nicht drauf warten, bis dass da vielleicht auch eine strafrechtliche Schuld vorliegt.
Yep, hallo, Radio. Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Was ich heute in der Süddeutschen gelesen habe, war, in der Süddeutschen steht von heute, dass es eine, das ist natürlich auch gerade, das passt dann immer noch ins Blatt, das ist aus der Sicherheitslückenseite, Sicherheitslücke, Doppelpunkt, Handys kostenlos aufgeladen. Düsseldorf. Hallo Düsseldorf, wer uns da zuhört. Düsseldorf, DPA. Eine Sicherheitslücke im Netz des Düsseldorfer Mobilfunkanbieters Vodafone haben offenbar vor allem Jugendliche aus Ostdeutschland zum kostenlosen Aufladen ihrer Handykarten genutzt. Nach Bekanntwerden des Problems, das ist sehr lustig, nach Bekanntwerden des Problems am Mittwoch sei es gelungen, die Sicherheitslücke zu schließen, sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag. Das ist so ein Zero-Day-Exploit, nennt man das, glaube ich. Und dann nochmal zum Mithören. Nach Bekanntwerden des Problems am Mittwoch sei es gelungen, die Sicherheitslücke zu schließen, sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag. Düsseldorf, Vodafone. Zur Höhe des Schadens wollte Vodafone keine Angaben machen. So, tüt, 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 nein, nein. Von dem Unternehmen werde keine Strafanzeige gestellt. Hintergrund seien Tests des Unternehmens mit nicht öffentlichen Telefonnummern gewesen. Diese Nummern hätten, Anführungsstriche, pfiffige Jugendliche, Anführungsstriche, offenbar durch Herumprobieren herausgefunden. Die Polizei in Schwerin kündigte dagegen am Donnerstag an, Ermittlungen wegen Betrugs aufzunehmen. Das gibt vermutlich 1a, das ist ja auch, eigentlich ist ja diese Sicherheitslücke gewiss, dass das geistige Eigentum und ohnehin das ganze Netz dieser Düsseldorfer Mobilfunkanbieterfirma Vodafone ist ja vermutlich deren geistiges, materielles und irgendwie so auch ätherisches, wenn es da um, wie nennt man das, was ist der Äther vom Telefon? Beim Radio sagt man immer, es sei der Äther. Das Radiosignal kommt aus dem Äther. Beim Telefon ist es aber mehr so das Pfff. Bei Radio hat auch damals, ich bin mir nicht sicher, vielleicht könnte das jemand uns mitteilen, uns zum Beispiel per E-Mail an redaktion@reboot.fm schicken, ob es beim Radio vielleicht auch diesen Diskurs gegeben hat, diese Rede davon, dass das Radio macht krank, dass diese Radiowellen einem, ich weiß nicht, gab's schon Krebs damals in den 20er Jahren zum Beispiel? Es gab's vermutlich alles noch gar nicht. Es gab viel weniger da. Es gab noch keine. Der Äther, damals nannte es vermutlich, aber der Äther machte die Leute auch und dann gab's diese. Der Äther machte die Leute auch ziemlich kirre. Jedenfalls jetzt. Was ist das? Das wäre die Frage. Was ist der Äther der Telefonie? Hat das auch irgendeinen Namen? Ich weiß es nicht. Es fällt mir nicht ein. Jedenfalls gehört der sicher in diesem Fall. Inklusive Sicherheitslücke der Vodafone. Ich glaube, dass sich diese pfiffigen, gerade aus Ostdeutschland stammenden Jugendlichen auf einige Hausdurchsuchungen gefasst machen müssen. Denn direkt daneben steht ein irrsinnig langer und langweiliger Artikel von Gerd Krönke über subversiver Angriff im Untergrund, nämlich über die Tatsache, dass in Paris eine ganze Gruppe von Leuten sozusagen organisierte Menschen, die die Schnauze voll von Werbung haben, sind nämlich in Paris organisiert durch die 62 Stück Beschuldigte vor einer Zivilkammer in Paris, sind durch die U-Bahn-Stationen gelaufen und haben Ralbol und Stop la Pub und Mare de la Pub an die Werbung gesprüht, weil die mögen nämlich keine Werbung mehr. Was total blödsinnige Aktion ist eigentlich. Ich weiß nicht, so auf die Gefahr hin, etwas zu wiederholen, aber das ist so ähnlich wie mit diesem sehr populären Buch von Naomi Klein, No Logo, was ja so eine ganze Gruppe von Leuten, fast sogar mehr als diese 62, die hier beschuldigt sind, fast eine ganze Gruppe von Leuten hat sich um so Thesen wie diese gebildet, die nämlich glauben, dass das Problem des Kapitalismus, wie man sagt, dass das Repräsentation sei, Bilder machen, ein Bild machen von. Hallo, guten Tag, wir bräuchten Ihre Wohnung mal ein Bild machen von. Das ist ja noch nicht mal Bilder machen, das ist was ganz anderes. Aber dass eben sowas wie zum Beispiel diese Werbung, diese Oberflächen, die niemandem etwas, man kann das aus diesem Artikel hier überall, nur schöne Sprüche, nur nichts Authentisches, das Zeug ist nicht zu verkaufen, bla bla, Stimmung war entspannt. Die halt glauben, das Problem des Kapitalismus wäre Repräsentation, anstatt genau das Umgekehrte, was nämlich in Wirklichkeit stimmt, endlich einzusehen, dass es tatsächlich ein Problem mit Repräsentation gibt und das Problem ist Kapitalismus. Aber nein, sehr wohlwollender Artikel in der Süddeutschen heute auf der Seite Panorama, Seite 16 ist das, weil es muss immer durch vierteilbar sein. Wenn es nicht durch vierteilbar ist, dann ist es die Frankfurter Rundschau nach der Übernahme durch die SPD. Das ist dann nur noch durch zwölfteilbar. Und dass das auch durch vierteilbar wäre, das wird sich erst nach den Bundestagswahlen 2012 erweisen. Anyway, das endet dann damit. Übrigens ergab eine Umfrage, dass 73% der Pariser nichts gegen die Werbung in der Metro haben, weil die Pariser haben nämlich noch alle Tassen im Schrank. Das Urteil gegen die Bilderstürmer wird Ende April verkündet. Und obwohl in Frankreich auch natürlich wie in ganz Europa die Todesstrafe abgeschafft ist, wird es auch hier sicher eine harte Strafe geben gegen diese Besprühen von Plakaten in der U-Bahn, ohne dabei zu rauchen, Strafmilderung, aber gute Presse, naja, vielleicht wird es glimpflich ausgehen. Der fieseste Fall heute in Panorama, auf Panorama, auf Seite 16, Süddeutsche Zeitung, ist in Koblenz passiert. Fauler Beamter muss Detektiv bezahlen. Ein Beamter muss für die Kosten eines Detektivs aufkommen, wenn sein Arbeitgeber keine andere Möglichkeit sieht, ihm Pflichtverstöße nachzuweisen. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht in Koblenz. In dem Fall war ein Beamter zu Kurierfahrten zwischen Finanzämtern eingesetzt. Kann man sich vorstellen, Finanzämter hier ein Zettel, fahren mal nach Koblenz. Ah ja, ich fahre nach Trier. Hin und her. Bereits vor einigen Jahren nutzte er, der Beamte, diesen Job allerdings, um zwischendurch Pausen in seiner Wohnung zu machen. Hardcore. Um zwischendurch Pausen in seiner Wohnung zu machen. Nachdem die Behörde ihm dies verbot, später aber den Verdacht hatte, der Mann halte sich nicht daran, beauftragte sie ein Detektivbüro. Dieses überführte ihn rasch. Nach Abschluss eines Disziplinarverfahrens verlangte das Land Rheinland-Pfalz von dem Beamten, die Kosten für den Detektiv zu erstatten. Dagegen zog er vor Gericht. Das OVG entschied den Fall nun in letzter Instanz. Fauler Beamter muss Detektiv bezahlen. Und ich denke, der faule Beamte, der in seiner Wohnung Pause machte, der kann sich noch freuen, glaube ich, dass die Bundeswehr noch nicht im Innern eingesetzt wird, weil hätte er einen ganzen Fliegerstaffel, ich meine, die Hubschrauber sind jetzt irgendwie am Boden, aber hätte er einen ganzen Fliegereinsatz zu bezahlen gehabt, dann würde er, glaube ich, niemals mehr auch nur irgendwo Pause in seiner Wohnung machen können, er muss jetzt den Detektiv bezahlen. Wenn es ein teurer Detektiv war, schon schlimm genug, aber ganz, ganz unglückliche Entscheidung des OVG, Koblenz. Und wer ist dafür verantwortlich? Schaut in den Spiegel. Hörerinnen und Hörer, schaut in den Spiegel und erkennt, ihr seid selbst an allem schuld. Ihr seid selbst an allem schuld, sogar daran seid ihr natürlich sowieso schuld. Ist so bekloppt. Ich habe sehr lange dafür gekämpft, dass es im Studio hier Fernsehen gibt und jetzt lenkt es einen total ab. Schuld, verantwortlich, ihr seid selbst an allem schuld. Sowieso schuld an den Leserbriefen in der FAZ. Da gibt's heute, das ist hier die Seite 11, bei der FAZ ist das alles nur durch 33 teilbar. Das ist ein Drittel von 33. In ihrem Brief, eine Art Lastenausgleich, FAZ von, das ist sogar ein Leserbrief, der sich auf einen Leserbrief bezieht, das ist ja ein Meta-Leserbrief geradezu, regt Leserin Doris Diehl an, dass sich 10 oder 20 Kommunen zusammentun. Ah, da geht's um Familie. Die Familie, regt an, dass sich 10 oder 20 Kommunen zusammentun, um Altenburg, das scheint ein Altenburg, eine Altenburg, das deutsche Städtchen Altenburg. Das Hochwasserkatastrophe hat sie überstanden, die Bombardierung durch irgendjemanden hat sie sicher auch noch überstanden, aber jetzt weitere Verwüstungen, sie werden scheiße nochmal zu alt. Wird im Westen immer noch nicht begriffen, dass es sich hier nicht nur um ein Vorspiel, sondern auch um ein erschütterndes Beispiel handelt? Der Deindustrialisierung im Osten folgte und folgt die Entvölkerung durch Abwanderung und durch die demografische Entwicklung. Und von der absehbaren demografischen Entwicklung wird auch, Anführungsstriche, der Westen nicht verschont bleiben. Was also soll eine große finanzielle Anstrengung, Klammer Kommunen, bringen? Hier hilft, so wie es tut und so bedauerlich es ist, nur eines: mit pragmatischem Realitätssinn unsere betroffenen Städte zurückbauen. Norbert Neubauer Zeitz, zurzeit im Rückbau. Ich meine, scheiße, wann begreifen Sie es? Eins, so weh es tut und so bedauerlich es ist, es hilft tatsächlich nur eine ganz total andere Sache, nämlich lass doch bitte die ganzen Leute rein, die in das Land wollen. Dann müsst ihr eure Städte nicht zurückbauen. Ihr könnt vermutlich in Zeitz noch Wolkenkratzer, vielleicht keine Wolkenkratzer, vielleicht könnt ihr in Zeitz ein neues Schwimmbad bauen, wenn ihr Das wäre doch so toll, statt die Städte zurückzubauen und solche blöden Leserbriefe zu schreiben an die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass man vielleicht die Leute nicht aus dem Land schmeißen würde ohne deutschen Pass. Straße und Strasse steht drunter, Leserbrief von Stefan Weidel aus Bonn. Mit großer Anteilnahme, und das wiederhole ich, mit großer Anteilnahme verfolgte ich ihren Kampf gegen die Windmühlenflügel der sogenannten Rechtschreibreform. Es ist erfreulich zu wissen, dass da noch jemand gegen diesen Wahnsinn Stellung bezieht. Aber bitte werden Sie nun nicht schwach. Ein erstes Nachgeben, meine ich, in Ihrer Leitglosse späte Erkenntnis, FATS vom 6. März, zu entnehmen, meine ich Ihrer Leitglosse, das ist total korrekt, ich habe mich hier verlesen, meine ich Ihrer Leitglosse späte Erkenntnis, bla bla bla, in der FATS neulich erschienen, gedruckt, zu entnehmen, die meint, sich auf die Neuregelung der SS/SZ-Schreibung einlassen zu können. Geht man mit offenen Augen durch die geschriebene Welt, stellt man fest, dass gerade hier die meisten neuen Fehler produziert worden sind. Registrieren Sie allein, wie oft Sie das Wort Straße lesen, das auch nach der neuen Regel falsch ist. Die alte Regel war so unendlich viel einfacher, als es die neue ist. SS wurde, jetzt kommen schon wieder die Bullen. SS wurde am Wortende und im Wort vor Konsonant immer als SZ geschrieben. Dieselbe Frage, die sich der Schreibende nun in jedem Fall stellen muss, nämlich ob der vorangehende Vokal kurz oder lang gesprochen wird, musste er sich nach der alten Regel nur in dem seltenen Fall des SS innerhalb eines Wortes vor einem nachfolgenden Vokal stellen. SS innerhalb eines Wortes vor einem nachfolgenden Vokal stellen. Der Locus Classicus, was heißt das auf Deutsch? Das Schlachtfeld, Kessel von Stalingrad. Was heißt Locus Classicus auf Deutsch? Das wissen wir nicht. Wir sind scheiße nochmal zu schlecht ausgebildet. Der Locus Classicus, das Versailles der Rechtschreibreform ist Masse versus Maße. Oder eben Straße und Strasse als Plural von Strass. Nein, die ganze Reform muss in die Tonne getreten werden, denn es gibt nichts Richtiges im Falschen. Es gibt nichts Richtiges im Falschen, schreibt Stefan Weidle aus Bonn, dessen Wohnung gerade durchsucht wird von den geistigen Eigentümern Adornos vermutlich. Oder die FATS wurde gesprengt heute, wir wissen es nicht. Das Angriff der Gegenwart, übrige Zeit. Locus Classicus, oh my God. Ich habe Ihnen jetzt das versprochen, was ich nicht halten werde. Ich habe Ihnen nämlich versprochen, dass wir später nochmal zurück... Wobei, ich halte es jetzt so ein bisschen. Ich halte so ein bisschen hier... gestern war schon davon gesprochen worden und ich wollte darauf zurückkommen. 36 tote Journalisten letztes Jahr, bei Ausübung ihres Berufes gestorben. Dafür reicht die Zeit kaum noch. 36 Mann. Was mich halt wundert daran... Was mir gestern Abend eingefallen ist, und es gibt da auch natürlich widerstreitende Meinungen, Gerüchte und unterschiedliche Stellungnahmen der Beteiligten. Ist es besser, zum Beispiel bei einer Nachrichtensendung, dass man erzählt in der Nachrichtensendung, was einem gestern Abend eingefallen ist? Oder ist es das Beste, es fällt einem direkt alles live ein? Also, weiß ich nicht, Uli Wickert völlig aus dem Schlaf gerissen, Uli rauf auf die Bühne und zack! Und Uli Wickert erzählt, das ist kein gutes Beispiel, weil Uli Wickert macht das nicht alleine. Soll man was einem gestern schon eingefallen ist, dann sozusagen nochmal so nachdenken? Oder soll man eher darauf vertrauen, dass einem in dem Moment irgendwas einfällt? Und schwierig natürlich, was macht man, wenn einem nichts einfällt in dem Moment? Was mir einfällt zu den Journalisten eingefallen ist gestern, ist jedenfalls schon, dass 36 tote Journalisten bei Ausübung ihres Berufes im vergangenen Jahr, dass das, wenn man das so statistisch betrachtet, dass es eigentlich ist das mysteriös, weil Ich habe das auch mal schon vor sehr viel längerer Zeit gelesen. Es gibt ja manchmal so zum Beispiel so Fußballspiele, Großveranstaltungen. Es gibt da, das wissen die Sanitäter, die Rettungskräfte immer ziemlich genau. Es gibt natürlich so eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit von Todesfällen. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, was die Zahl ist, ob es 80.000, eine Menschenmenge von 80.000, 100.000, 150.000, 200.000 Leuten ist. Es ist jedenfalls statistisch, ist es eher unwahrscheinlich, dass bei einer solchen 120.000, 80.000 Menschen im Berliner Olympiastadion Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 2006 Terrorattacken überall, Athen 2004, alles knallt, die sichersten Olympischen Spiele aller Zeiten, bang, dass zwischen so 100.000, dass von 100.000 Leuten niemand stirbt, ist statistisch gesehen eher unwahrscheinlich. Das heißt, es stirbt notwendigerweise, es stirbt statistisch gesehen, realistischerweise zumindest eine oder einer bei so einer großen Veranstaltung oder einer riesenhaften Demonstration, was auch immer. Von daher, 36 Journalisten sind letztes Jahr nur bei Ausübung ihres Berufes gestorben. Klingt auch so ein bisschen nach so einer Ente. Oder ich meine, die mit letzter Kraft so, das war, wir melden uns wieder in der letzten Woche, so Kamera aus, Licht aus, baffts, tot, ich weiß es nicht. 36 tote Journalisten bei Ausübung ihres Berufes gestorben, klingt wenig. Und was auch eben wieder nicht vorkommt, ist, wie viele Zuschauer sind eigentlich letztes Jahr bei der Ausübung ihres Berufes gestorben? Vermutlich mehr als 36. 36 Millionen Zuschauer, etwas weniger. 36 Millionen sind am, woran sind die gestorben? Keine Ahnung, man weiß es nicht so genau. Und also Zahl der Zuschauer, die bei Ausübung ihres, und warum ist es kein Beruf? Warum werden sie nicht gezahlt? Warum werden sie nicht, das ist jetzt natürlich eine Fangfrage, weil wir da auch nicht so richtig viel auf den, wobei wir haben gerade, glaube ich, jetzt das Geld für März und April auf dem Konto. Das heißt, wer hier als Zuhörer vorstellig wird und sagt, diese Sendung, der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, ich habe mir das alles angehört und ich will jetzt meine 5 €, der kommt am besten jetzt gleich in der Ziegelstraße vorbei, Ziegelstraße 20 im Bootlab, und aber vielleicht nur ein oder zwei, und die kriegen dann 5 € fürs Zuhören. 5 €. Vielleicht wer wechseln kann, kann das am besten in Zigaretten wechseln oder so, für also dass man so noch gleichzeitig Geld wechselt, weil wir haben immer so wenig Münzen hier. Gut, mit den 36 Journalisten, darauf kommen wir in der kommenden Woche zurück, wenn es wieder heißt, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, keine Ahnung. Das war der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, wir fassen das nochmal zusammen. Bombenanschläge, Tote, Madrid, Krieg, Familie, Terror, Europa, nochmal Terror, immer wieder Europa. Europa viel zu wenig besprochen. Bifo live auf nochmal live im wie nennt man's, Radio. Bombenanschläge, Tote, Krieg, Terror, Familie, Terror, Europa, nochmal Terror und Familie. Und sie sitzen irgendwo rum und fragen sich, wer dahinter steckt. Und ich kann es nur nochmal wiederholen. Schaut in den Spiegel und erkennt, ihr seid selbst an allem schuld. Das ist wirklich unsere Meinung. Quatsch, das ist unser voller Ernst. Schauen Sie in den Spiegel. Wenn Sie nichts sehen, schauen Sie halt nochmal hin. Schauen Sie genau hin. Schauen Sie in den Spiegel und erkennen Sie, Sie sind selbst an allem schuld.